Alter Hut, made in Germany. Sind die Deutschen noch kreativ? So der Titel der heutigen Diskussion. Wie auch immer man diese Frage beantwortet, in ihr steckt der Keim einer üppigen oder ärmlichen Zukunft. Meine Damen und Herren, hier ist die Nummer unseres Hörertelefons 0130 839 601. Sind die Deutschen noch kreativ? Die Frage richte ich auch an unsere Studiogäste. Christoph Hommerich, Professor für Soziologie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln und Professor Jürgen Zimmer, Erziehungswissenschaftler an der FU Berlin und Co-Autor des Buches Reichtum von unten, die neuen Chancen der Kleinen, erschienen im Aufbau Verlag Berlin. Professor Zimmer, Sie haben eine düstere Vision für die Bewohner dieses Landes. Thailändische Touristen im Jahr 2010, wohlhabende thailändische Touristen besuchen die Industrieruine Wolfsburg. Der Termin ist vielleicht ein bisschen zu früh.
Naja, sie besuchen die liegen gebliebenen Hallen, die sehen eigentlich noch ganz neu aus, machen Fotos, gehen in ein Gasthaus, da gibt es internationale Küche. Das Einzige, was sich aus dem deutschen Bereich noch durchgesetzt hat, ist Döner Kebab. Und fahren dann in geteilten kleinen Gruppen, die einen nach Travemünde, um dort die Reste der Berliner Philharmoniker unter privater Leitung aufspielen zu sehen, und andere fahren in das neue Neuschwanstein, das hat Asia Disney aufgebaut, weil das alte bröckelig wird, und trinken dort Tsingtao-Bier. Das ist eine Vision, die ist gar nicht mehr so weit weg. Der asiatische Massentourismus fängt gerade an, und was sie dort vorfinden an Deutschen, ist entweder touristisch aufgeputzt, also auch die Hessen tragen wieder Tracht, oder es versteckt sich hinter Gardinen, die verblichen sind. Details erzählen zum Beispiel, wie sie in Berlin Fotos geschossen haben von den armen Deutschen.
Werden die Deutschen mit Glasperlen bezahlt?
Die werden mit harter Währung bezahlt. Man kann für die thailändischen Währungen eine Menge bekommen. Die deutsche Mark ist ins Unendliche inflationär entschwunden. Auch wenn man eine Rente von 8.000 Mark hat, kostet der billigste indische Tatra dann vielleicht 400.000 Mark, und den kann sich keiner leisten.
Damit wäre die Frage, sind die Deutschen auch kreativ, eindeutig beantwortet. Herr Hommerich, sehen Sie das auch so oder so ähnlich?
Also ich glaube zunächst mal, dass es gut ist, wenn man mal eine solche Vision hat, weil diese Vision uns alle weckt. Ich selber bin der Überzeugung, die Deutschen sind durchaus noch kreativ, in dem Sinne, dass sie ein gewisses Kreativitätspotenzial haben. Aber ich glaube mit Herrn Zimmer, dass es viel zu viele Mauern gibt, die Deutschen um sich selber ziehen und die diese Kreativität nicht zur Entfaltung kommen lassen. Hierfür gibt es eine ganze Menge Beispiele, die wir vielleicht im Verlauf der Diskussion noch im Einzelnen ansprechen werden.
Fangen wir ruhig an.
Also ich bin der Meinung, dass eine große Kreativitätsbarriere die Entwicklung von Lebenszielen ist. Ich bin als jemand, der sich als Soziologe damit beschäftigt, schon lange der Meinung, dass wir im Rahmen einer Freizeitgesellschaft Gefahr laufen, das, was wir beruflich tun, ständig weiter zu entwerten. Und dass das zu einer gewissen Sattheit führt und auch zum Glauben an ewige Prosperität. Wir verlängern damit letztlich den Expansionstrend, den die Bundesrepublik Deutschland natürlich hinter sich hat. Aber wir sehen die Risiken nicht, die daraus resultieren, dass wir nur noch sozusagen nach dem gerade abgelaufenen Urlaub den nächsten planen.
Herr Hommerich, dieser grenzenlose Optimismus oder sagen wir mal die optimistische Einstellung ist nicht mehr so wie früher. Man hat jetzt das Gefühl, wir haben etwas erreicht und es wird auf keinen Fall besser werden, sondern die Standortdiskussion Deutschland, die ist eine tägliche Diskussion, wobei wir gleich sagen, wir diskutieren nicht über Lohnkosten und Lohnnebenkosten, wir diskutieren über die andere Seite unseres Themas, aber der Optimismus ist weg. Baut sich nicht vielleicht langsam doch schon ein anderes Denken auf, vor dem Hintergrund einer düsteren Zukunft, die wir eben extrem geschildert haben?
Ich glaube, wir müssen das Problem auf mehreren Ebenen sehen. Auf der einen Seite glaube ich, es gibt immer noch zu viele, die meinen, es geht so weiter wie bisher. In Köln wird man sagen, das haben wir immer so gemacht. Und sie haben auch ein unbegrenztes Vertrauen darin, dass der Staat viele Risiken, die entstehen, auffangen. Darüber müssten wir vielleicht auch noch sprechen. Auf der anderen Seite sehe ich genau die Tendenz, die Sie gerade ansprechen. Es wächst, insbesondere auch in der Wirtschaft, die Verunsicherung. Die Verunsicherung, welche Produkte wir herstellen sollten, wie wir die Produkte vermarkten sollten, wie wir uns auf internationalen Märkten verhalten sollten. Ich selber habe das vor allem gespürt im Rahmen von vielen Unternehmensberatungen, die ich in den vergangenen Jahren gemacht habe. Der Unternehmensberater wird der Angstreduktionsberater in vielen Unternehmen, die im Grunde nicht mehr wissen, wo es lang geht und vor lauter Unsicherheit etwas tun, was eigentlich besonders fatal ist. Die entwickeln Angst und Angst blockiert natürlich in ganz großem Maße Kreativität.
Es gibt ja eine Pleitewelle unter den mittelständischen Unternehmern und der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler hat den Finger auf eine offene Wunde gelegt und darauf hingewiesen, dass die Zahl der selbstständigen Unternehmer rückläufig ist und hat Gründe dafür genannt. Würden Sie sich dem anschließen?
Also ich bin in der Tat der Meinung, dass wir aufgrund vieler Faktoren zu wenig Gründer haben in der Bundesrepublik. Diese Klage führen wir allerdings auch schon seit 10 bis 15 Jahren, das muss man gleich dazu sagen. Auch die Klagen über ständig sich wiederholende Pleitewellen. Aber wir führen sie deswegen heute besonders stark, weil wir auch die Bedingungen für Gründer nicht wesentlich verbessert haben. Also um das mal so zu sagen, Banken sind aus meiner Sicht dabei, Gründer vor allem abzuschrecken, statt sie zu motivieren, sozusagen ihre Idee umzusetzen. Wir haben, wie ich finde, zu wenig Respekt vor Gründern. Wir halten Gründer eigentlich für gelegentlich für Leute, die besonders risikobereit sind, aber Gefahr laufen, ständig zu scheitern. Wir sehen also im Grunde nie das Potenzial, dass sie auch erfolgreich sein könnten. Also all dies spielt eine große Rolle darin, dass Gründern letztlich zu wenig Mut gemacht wird und auch dies erweist sich dann im Ergebnis als eindeutige Kreativitätsbremse.
Bevor wir gleich in die dritte Welt schauen, Herr Zimmer, sollten wir vielleicht auch noch in die Vereinigten Staaten schauen. Sie haben so einen schönen Begriff gepflegt, das Asterix-Prinzip. Das gibt es ja teilweise, oder gab es in den Vereinigten Staaten. Ich erinnere an die großen Gründungen. Turnschuhleute haben kleine, erfolgreiche Unternehmen in Silicon Valley gegründet, haben denn die großen Konzerne in Angst und Schrecken versetzt. Der reichste Mann der Welt war ein kleiner Angestellter bei IBM. Wäre das heute in Deutschland nicht mehr möglich?
Also in Deutschland ist eine Stimmung wie auf dem Oberdeck der Titanic und keiner hat gemerkt, dass da unten ein großer Riss schon drin ist und das Orchester spielt weiter. Wenn man mal zu erklären versucht, warum das so ist, und ich würde gerne noch einen Moment bei dieser Analyse bleiben, dann kann man sich vorstellen, dass wir auf einem Hochplateau sitzen, das ist die Festung Europa, und mit Okularen und Fernrohren auf den Rest der Welt gucken. Und da tummeln sich irgendwelche Länder mit sogenannten Niedriglöhnen und die sind jahrzehntelang verlacht worden bei uns, weil sie können ja nur schlechte Waren produzieren und uns nachmachen. Und was im Moment passiert, ist, dass der Süden aufmuckt. Die südostasiatischen Länder holen bis zum Jahr 2000 nach den Prognosen der Weltbank die europäischen Standards ein und überholen sie längst. Also 400 Millionen Asiaten werden diese Standards erreicht haben. Und was bei uns geschieht, ist, dass wir von diesem Hochsitz heruntergeholt werden. Der Hochsitz ist unter anderem dadurch bestimmt, dass unsere Löhne, Lohnnebenkosten, aber das gesamte Umfeld bis um das 20-fache zu hoch liegt, oberhalb der Preise des Weltmarktes. Und das kann gar nicht gut gehen. Das kann nur dann gut gehen, wenn man sich einigelt und Welle baut. Mir selbst ist passiert am Prenzlauer Berg in Berlin, da ist das Berliner Hauptzollamt, da ist ein Beamter mit Fachhochschulabschluss beschäftigt, einem, wenn man zum Beispiel Batik aus Indonesien importieren will, ellenlange Nummern zu verklickern und zu sagen, es handle sich dabei um einen einfuhrpolitisch sensiblen Gegenstand und mit anderen Worten, man muss 13% oder 21% Schutzzoll bezahlen, ich darf also diese Batik gar nicht einführen. Was macht der Mann? Er ist ein Wallbauer, er baut an der Festung Europa. Und große Teile unserer Schlüsselindustrien überleben nur noch deswegen, weil sie massiv subventioniert werden. Es sind also gleichsam sterbende Saurier, die an Infusionstropfen hängen. Und das kann man so weitermachen, bis irgendwann mal alles wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Was da jetzt geschieht, und das ist die Angst, die da vielleicht benannt worden ist, dass Unternehmer das spüren. Sie spüren, dass sie eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig sind in dem gesamten Umfeld. Und die Frage ist historisch, wie lernen wir das fallen? Ihre Frage, wann waren denn die Deutschen zuletzt oder überhaupt kreativ, sind sie es noch? Für mich waren sie besonders kreativ 1947, 48, als hier sozusagen der informelle Sektor entfaltet worden war, nämlich der Schwarzmarkt. Also da ging es sozusagen direkt, man musste auf die Straße gehen, man musste ein Risk-Taker sein, man wusste nicht ganz genau, wenn man morgens aufwachte, ob man den Abend erlebt, ökonomisch gesehen, und man musste lernen, ihn zu erleben. Diese Fähigkeiten, also diese Kultur des unternehmerischen Handelns, ist uns nun kräftig abhanden gekommen. Und da finde ich richtig, dass es nicht ausreicht, sich in der Freizeitgesellschaft zu tummeln, während einem unten sozusagen die Planken wegbrechen.
Gibt es denn inzwischen eine neue Welle der Kreativität in den neuen Bundesländern, die ja vor ähnliche Verhältnisse gestellt werden wie die westlichen Länder nach dem Kriege?
Ich selber bin jetzt mit der Kindergartenreform in den neuen Bundesländern befasst, also sozusagen mit den ganz Kleinen. Aber wir machen viele runde Tische. Wir nehmen eine Figur der Wendezeit und treffen uns mit den Erwachsenen. Und was wir da hören, ist zunächst eigentlich mal die Errichtung einer Klagemauer. Die Verhältnisse haben sie überrannt, aber dann tritt man 2-3 Meter von dieser Mauer weg und dann scheiden sich die Geister. Es gibt welche, die lassen sich in die Reste des sozialen Netzes fallen, und es gibt welche, die lernen das Schwimmen. Und es gibt Erzieherinnen, die zu 40.000 Personen entlassen worden sind, weil die Geburtenrate zurückgegangen ist, die sich wie Lemminge diesem Abgrund entgegentreiben lassen, und andere, die versuchen, unternehmerisch zu handeln, indem sie ein Geschäft aufmachen oder irgendwas, was ihnen die Existenz sichert. Also es ist ganz unterschiedlich, aber es gibt einen neuen unternehmerischen Typ dort.
Jenseits des Konjunkturzyklus, Herr Hommerich, gibt es nicht eine Bedarfssättigung, die generell auch eine aufkeimende Kreativität im Keim ersticken kann? Jeder hat schon alles.
Also Sie sprechen damit ein sehr wichtiges Thema an, was vor allem für die Konsumgütermärkte mit Sicherheit zutrifft. Nämlich, dass wir im Grunde alles haben. Wir leben in einer Welt ungeheurer Optionsvielfalt, und wir können, wenn wir uns Käuferströme angucken, gucken Sie hier in Köln in den Einzelhandel, etwa im Textilbereich, werden Sie unschwer feststellen, dass es jede Menge Käufer gibt, die gehen durch die Läden, schlendern durch die Läden, sind sozusagen überfallartigen Angriffen von Ware ausgesetzt und entziehen sich diesen Angriffen, indem sie einfach nichts kaufen. Also ich behaupte schon seit längerem, es gibt gerade in diesen Märkten sichtbar einen Überdruss am Überfluss. Und die große Frage ist, wie wir darauf reagieren können. Ich glaube, wir können nur mit Kreativität darauf reagieren. Dieser Überfluss ist unter anderem dadurch zustande gekommen, dass wir gemeint haben, es würde reichen, Ware sozusagen um jeden Preis zu produzieren, alles, was uns einfällt, in immer engeren Zyklen zu produzieren, es in die Läden zu hängen und dann darauf zu spekulieren, dass irgendetwas sich, sagen wir mal, zur Mode entwickelt, sich am Markt durchsetzt. Ich halte dies für eine vollkommen fatale Entwicklung, weil es die Menschen überfordert. Die Menschen, die im Grunde in dieser Welt der Vielfalt sich nicht mehr entscheiden können, also Optionsvielfalt schafft sozusagen ein Entscheidungsdilemma, aus dem ich gar nicht mehr herauskomme. Es überfordert aber vor allem auch die Firmen, die meinen, also die Produzenten, die meinen, dass sie in immer kürzerer Zeit immer mehr produzieren müssten. Dies wiederum hat zur Folge, dass Kreativität sich überhaupt nicht mehr entfalten kann. Also der Umstand, dass in dieser Schnelligkeit sozusagen alles Beliebige an die Märkte geworfen wird, führt dazu, dass Kreativität abgeblockt wird, dass über Produkte, Produktentwicklungen, über Qualität, über Originalität, über Produktästhetik überhaupt nicht mehr sinnvoll nachgedacht werden kann, weil im Grunde keine Zeit mehr vorhanden ist, Produkte sozusagen, also kreativ und das heißt auch in der Zeit zu entwickeln.
Wenn ich mir jetzt das Werbefernsehen anschaue oder auf die Plakate schaue, dann sehe ich, ich weiß gar nicht, wo diese Produkte jetzt produziert werden, unabhängig davon, das große Bemühen, ein Marketing für das Marketing zu machen. Da werden also Vitamintabletten angeboten, die es immer schon gab, aber jetzt sind die durch eine Membran durchlässig, werden kleinen Dosen verabreicht, völliger Schwachsinn. Der Körper kann das viel besser als diese Tablette. Dass also gewaltsam Unterschiede konstruiert werden, um einen Markt zu erkämpfen, der möglicherweise sogar Käufer findet.
Also das ist natürlich eine Entwicklung, die kann man auch sehr schön zeigen, insbesondere im Textilbereich. Wir haben im Textilbereich schon seit langem eine Abkoppelung derer, die produzieren und derer, die die Produkte vermarkten. Wenn man so will, sind das international tätige Manipulateure, die sich die Waren international zusammenkaufen und ihre ganze Bemühung richten auf die Vermarktung. Durchsetzen werden sich in diesem Spiel der Kräfte nur diejenigen, die ein geradezu ungeheures Potenzial in diese Vermarktung, also Kapital, in diese Vermarktung stecken. Also wir sehen das an großen Manipulateuren, die ein Vielfaches der Werbeetats der produzierenden Wirtschaft mobilisieren, um Käufer für ihre Waren zu finden.
Sind das langatmige Erfolge oder geht das nur kurzatmig?
Also ich behaupte, es sind Idolstrategien. Und Idole haben ja die Eigenschaft, irgendwann vom Sockel gestürzt zu
werden. Geringe Halbwertszeit, ja.
Geringe Halbwertszeit. Mit anderen Worten, wir können gerade am Modemarkt sehen, dass internationale Modemacher auftreten, die auch große Potenziale in die Vermarktung von Produkten stecken, aber die wirklich Gefahr laufen, von heute auf morgen vom Sockel gestürzt zu werden. Und ich sehe dann in der Tat die kommen, die diese Kreativität sozusagen auch noch entfalten können, weil sie noch nicht in diese Hektik geraten sind und die dazu beitragen werden, dass die künstlich erzeugten Idole, denen wir zurzeit noch anhängen, vom Sockel fallen.
Herr Zimmer. Das erinnert ja alles ein bisschen an den Untergang des Römischen Reichs, letzter Akt. Also da oben turnt noch die High Society rum und tut, als wäre da nichts. Und irgendwo bricht ja die Textilindustrie bereits weg. Und sie würde sofort völlig weg sein, wenn es nicht diese Schutzzölle und Quotenregelungen gäbe. Und was dann später angesagt sein wird, wenn wir erstmal gefallen sind, ist sowas wie eine neue Bescheidenheit und eine intelligente Askese. Niemand wird sich das mehr alles leisten können. Und die Frage ist, wie wir mit dieser Askese umgehen. Ob sie sozusagen unangenehm ist oder ob sie nicht ganz angenehm gestaltet werden kann. Also kann man nicht hohe Qualität von Lebensformen entwickeln, auch in nicht zerstörerischen Bereichen, also nicht durch das ständige weitere Anhäufen von Technologieschrott in dieser Welt? Gibt es nicht im tertiären Sektor und im quartären Sektor, das ist sozusagen der Sektor von Philosophie und Daseinsbereicherung, auch Formen? Sind nicht Unternehmer vorne dran, die höchste Einfachheit produzieren, also das Ding, was lebenslang hält und dessen Verschleißteile ich nur noch auswechsle, aber wo ich nicht alle 2 Jahre einen ganz neuen Kassettenrekorder kaufe, bloß weil die Fassade in Details sich geändert hat? Also über dieses Problem müssen wir sicher noch ein bisschen ausführlicher diskutieren. Mein Votum wäre, dass die Europäer, die zu neuer Bescheidenheit veranlasst werden, hier auch unternehmerisch vorangehen können, indem sie Waren produzieren, die nicht auf diesen ständigen, schnellen Verfall hin konzipiert werden.
Vor den Nachrichten eine Frage mit der Bitte um eine sehr kurze Antwort. Können wir vielleicht was Tröstliches sagen? Ich schaue jetzt mal nach Großbritannien. Dort gab es also starke wirtschaftliche Einbrüche. Und ich habe mir sagen lassen, dass die Engländer nicht mehr so viel Tee während der Arbeitszeit trinken. Kommen wir vielleicht raus aus dem Loch, wenn die Gefahren der Verarmung drohen?
Der Abstieg birgt eine ganze Reihe von Chancen. Nämlich die Chancen der Besinnung und die Chancen aus diesen hohlen Wegen, aus diesen zirkulären, modischen Torturen sozusagen herauszukommen und sich auf ein paar Werte zu besinnen, die dann wirklich das Leben verschönern können.
Ich stelle eine Frage in den Raum. Wir werden sie nach den Nachrichten beantworten. Was hat ein Erziehungswissenschaftler mit diesem ökonomischen Thema zu tun? Wir werden die Frage gleich nach den Nachrichten liefern, meine Damen und Herren. Diskussion mit Hörern und Studiogästen am Mikrofon Rainer Sörensen. Alter Hut, Made in Germany, sind die Deutschen noch kreativ? So der Titel unserer Diskussion. Bevor ich unsere Gäste noch einmal vorstelle, nenne ich noch einmal die Nummer unseres Hörertelefons, die Sie anwählen können, wenn Sie mit diskutieren wollen, meine Damen und Herren. 0130 839 601. Unsere Gäste sind Christoph Hommerich, Professor für Soziologie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln und Professor Jürgen Zimmer, Erziehungswissenschaftler an der FU Berlin und Co-Autor des Buches Reichtum von unten, die neuen Chancen der Kleinen. Bevor wir mit einem Hörer aus Hamburg sprechen, möchten wir die Frage doch beantworten, Herr Zimmer. Ein Erziehungswissenschaftler im Gewand eines national, sagen wir besser Internationalökonoms. Wie kommt das?
Das kam biografisch dadurch, dass ich in den Slums von Manila gearbeitet habe, am Müllberg der Stadt, von dem 3000 Leute leben und mich mit Kindern beschäftigt habe. und sah, dass diese Kinder nicht zur Schule gehen können, weil sie dort nichts verdienen und dass jeder Pädagoge, der sich darauf einlässt, eigentlich antworten muss auf die Frage, wie kann man Learning and Earning miteinander verknüpfen, also verdienen und gleichzeitig was dabei lernen, sonst kann man ja nicht leben. Und daraus ist die Idee entstanden, dass Schulen auf solche Probleme antworten müssen, aber die Idee hat sich hier verstärkt in einer Art gelinden Zorn, wenn ich die pädagogische Zunft betrachte und sehe die wachsende Sockelarbeitslosigkeit und sehe die düsteren Perspektiven unseres Landes, dann merke ich eher, dass sie den Kopf in den Sand stecken und dass Pädagogen Opfer des langen Marsches, fast lebenslangen Marsches durch pädagogische Anstalten sind und eben wenig Erfahrung von draußen hereinbekommen und dann eher ihre antiökonomischen Affekte vor sich hertragen oder den Markt zu vermeiden trachten, indem sie ins nächste Müsli-Geschäft gehen, jedenfalls Kinder nicht darin stabilisieren, wie man lernt, auf die eigenen Füße zu fallen. Ich finde, dieses unternehmerische Handeln müsste zu den Grundqualifikationen des Bürgers gehören. Im Notfall müssen wir alle in der Lage sein, uns unsere Arbeitsplätze selber zu schaffen. Und das lernt man nun überhaupt nicht in Schulen, sondern man lernt bestenfalls Arbeitnehmer zu werden, aber nicht dieses unternehmerische Handeln.
Auf die herbe Kritik an unserem Bildungssystem kommen wir noch zurück. Jetzt reden wir zunächst einmal mit Herrn Schütt aus Hamburg.
Grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen. Herr Schütt, Ihre Meinung zum Thema?
Ja, ich hatte gedacht, bei deutschen Produkten made in Germany war das also früher so, dass das meistens auch verbunden war mit Qualität und Haltbarkeit. Und ich glaube, dass das uns Deutschen in der Welt auch einen Namen gemacht hat. Wenn ich an alte Schreibmaschinen denke und alte Tongeräte. Und heute ist das also so, da habe ich zum Beispiel mit der Firma Siemens auch eine Diskussion gehabt über ein Telefon. Ich habe mir ein Decktelefon gekauft, das ist ein schnurloses Telefon für zu Hause. Und da habe ich gesagt, warum ist da nicht ein Anschluss dran für eine Sprechgarnitur, sodass man das Telefon in die Tasche stecken kann, sich eine Sprechgarnitur dafür kauft und dann wirklich völlig bewegungsfrei telefonieren kann. So macht ich das hier im Büro auch. Ich habe mir eine Sprechgarnitur an mein Telefon rangebaut. Das muss man aber alles selber erfinden. Da haben die zu mir gesagt, wir bauen nur noch für den Massenmarkt, sowas machen wir alles nicht mehr. Und früher waren Telefone laut, waren von funktionell designt und heute ist das alles irgendwie nur so ein optisch toll aussehendes Zeug, was gar nicht richtig funktioniert und leise ist, wo die Speicher gelöscht werden. Und das finde ich nicht gut. Ich denke mal, dass die Deutschen da also schon eine Chance hätten, auf dem Markt zu bestehen, wenn sie sagen, unsere Telefone funktionieren und unsere Telefone sind durchdacht. Dasselbe ist ja in der Computerei auch. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass Leute zum Beispiel Windows benutzen. Und dass Windows immer versucht, dir neue, weil das Programm so schlecht programmiert ist, dass es auf normalen Rechnern gar nicht mehr läuft, musst du dir einen neuen Rechner kaufen, noch einen schnelleren, noch einen größeren. Und du hast an der Rechnerleistung überhaupt nichts. Ich identifiziere mich auch irgendwo mit meiner Behörde, in der ich arbeite und versuche da was Vernünftiges zu leisten. Ich arbeite mit WordPerfect, mit Clipper, mit PC-File, mit dem alten AT und das funktioniert auf den Knopfdruck, dass ich meine Adressen kriege. Also ich bin auch der Meinung, dass es so eine richtige Wegwerfgesellschaft ist, wo einem immer irgendwelche neuen Sachen verkauft werden, die man eigentlich gar nicht braucht. Ne?
Was ist aus Ihrer Idee geworden, Neffet?
Welche Idee mit der Sprechgarnitur?
Ja, haben Sie das aufgegeben, nachdem Siemens gesagt hat, kommt nicht in Frage?
Ich habe mir selber die Sprechgarnitur daran gebaut, aber das ist natürlich ein gigantischer Aufwand, weil in dem Telefon eigentlich kein Platz ist. Und wenn man diese Buchse da reinsetzen würde, dann wäre das vielleicht mehr Kosten von 5 oder 10 Mark und die Leute, die das gerne haben möchten, die kaufen sich dann halt eine Sprechgarnitur dazu. Oder die Telefone sind heute auch alle dermaßen leise. Also ein altes, graues 611er Wähltelefon, wie es früher von der Post üblich war, ist um bis zu 10 dB lauter wie diese ganzen modernen Telefone. Und die Leute laufen mit dem Walkman rum, sind alle schwerhörig. Und die neuen, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen.
Ja, so sehe ich das gar nicht.
Die neuen digitalen Vermittlungsstellen sind auch leiser wie früher. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen, warum das alles so sein muss. Also man kommt da wahrscheinlich auch nicht weiter. Es gibt natürlich kleinere deutsche Firmen, die auch so in der Satellitenbranche ganz tolle, innovative Produkte auf den Markt bringen, die auch qualitativ gut sind, aber die natürlich wahrscheinlich nicht das Geld haben zu werben oder sowas, dass wenn man in den Baumarkt geht und sagt, ich möchte gerne das und das, das habe ich gesehen irgendwo, das ist ganz toll, dann kriegen sie da irgendwelchen Kram, aber eben nicht diese Produkte dieser kleinen Firmen. Das ist auch ein Problem, diese Vermarktung von solchen Sachen.
Das war 3 Minuten lang Marktforschung, komprimierte Marktforschung aus dem Munde von Herrn Schütt aus Hamburg. Urteil von Herrn Hommerich, dann von Herrn Zimmer.
Ja, ich glaube, dass Herr Schütt schon etwas Symptomatisches beschreibt, wie nämlich bestimmte Ideen in Firmen, die sich sozusagen auf Massenproduktion ausrichten, häufig verschüttet werden. Es gibt einen sensationellen Erfolg in der Bundesrepublik einer Firma, die gute Dinge vertreibt. Und zwar unter dem Motto, es gibt sie noch, die guten Dinge. Und Herr Schütt hat das eigentlich die ganze Zeit ja angedeutet, worum es hier geht. Es scheint doch einen Markt zu geben, vielleicht übrigens auch für solche Erfinder, zu denen Herr Schütt vielleicht zu rechnen ist, einen Markt zu geben, sich von der Masse zu entfernen und die Qualität von Produkten wieder sichtbar zu machen, über Qualitätsmerkmale von Produkten zu reden, was übrigens voraussetzt, dass man diese Qualität selbst erstmal erkennt. Ich behaupte, bei den Telefonen, mit denen wir uns alle bedienen, sind die Qualitätsmerkmale eigentlich in der Masse längst untergegangen. Ich glaube, dass es also für das, was Herr Schütt anbietet, durchaus Märkte gibt, aber nur dann, wenn wir die Optionsvielfalt, also die Masse insgesamt begrenzen und uns konzentrieren auf Qualitätsprodukte. Herr Zimmer hat dies eben schon mal angedeutet. Wir sollten diesen Gedanken nicht vergessen.
Das wäre die Chance für die kleinen Unternehmen.
Ich sehe da eine große Chance für kleine Unternehmen, sozusagen besondere Qualitätsbestandteile hervorzuheben, Qualitätsprodukte zu machen und sozusagen Qualität zu produzieren und über diese Qualität und ihre Entstehung, ihre Genese zu sprechen, damit diejenigen, die, sagen wir mal, Qualitätsbewusstsein bereit sind zu entwickeln, eine Chance haben, sich wieder zu informieren, sich mit Produkten überhaupt in vernünftigen, sagen wir mal, intelligenten Dialogen auseinanderzusetzen. Die Markterfolge, die es gibt bei Qualitätsprodukten, und es gibt eine ganze Reihe solcher Markterfolge, vor allem bei Produkten, die, bei denen man sozusagen noch das Handwerkliche erkennt, das Manufakturielle. Die Markterfolge sollten insbesondere dynamische und kreative Menschen bestärken, solche Produkte, es mit solchen Produkten an Märkten zu versuchen.
Geht das nur auf dem heimischen Markt oder auch international?
Ich glaube, dass gerade diese Märkte von Qualitätsprodukten einen internationalen Markt haben. In der Tat.
Herr Zimmer. Zunächst hat Herr Schütt mir deswegen aus dem Herzen gesprochen, weil ich ein Siemens-Telefon besitze, was seit 2 Wochen wie ein Raumschiff, so, das heißt, hat einen bombastischen Titel, heißt Megaset und gibt eine Funktion nach der anderen auf, aber es bleibt ein nerventötendes Piepsen übrig, das ich nur deswegen bekämpfen konnte, weil ich sämtliche Batterien rausgenommen habe. Daraufhin habe ich dann angerufen beim Kundendienst und bin in eine Reihe von computergestützten Warteschleifen geraten. Einer hat mich zum anderen verwiesen. Ich habe nie eine Live-Stimme gehört und am Schluss war ich so ungefähr falsch verbunden. Ich konnte meinen Wunsch, nämlich einen Service in Empfang zu nehmen, nicht vermitteln. Das ist natürlich schon ein Hinweis auf Qualität und Qualität im Service und deutsche Situationen. Aber zurück zu unserer sozusagen gleichsam eher philosophischen Diskussion. Ich bin auch dafür, man muss höchste Intelligenz für höchste Einfachkeit mobilisieren. Das heißt, wir brauchen Produkte, die sehr langlebig sind, die sozusagen nicht die Erde weiter zum Schrottplatz machen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Geld für bezahlen, aber dann eben damit lebenslang weitgehend zufrieden sein können. Also das Messer, die Hose, den Stuhl, da kann man eine Menge an Fantasie involvieren. Oder zum Beispiel das Auto, was mit nicht fossilen Brennstoffen fährt, ist auch noch nicht erfunden worden. Oder vielleicht ist es erfunden, aber noch nicht entdeckt worden. Und ein Auto, was auf eine gewisse mittlere Geschwindigkeit eingestellt ist und nicht gestaltet wird wie eine Schulklasse, wo man frontal immer nach vorne gucken muss, ja, sondern wo man sich sozusagen gemütlich beisammen fühlen kann. Also es gibt eine Menge an Fantasie, die man mobilisieren kann. Und es gibt Unternehmer von unten und gerade kleine, die so von dem Satz ausgehen, take a social problem and turn it into a business idea. Also nimm ein Problem und dann kannst du daraus eine unternehmerische Idee machen. Ich denke, wir sollten noch ein paar Beispiele davon bringen, denn sie lohnen.
Mit Hilfe von den Schütt in Hamburg können wir jetzt ein bisschen Marktforscherpsychologie machen. Herr Hommerich, Sie sind Marketing-Spezialist, nicht nur Soziologe. Ich versuche mal zu rekonstruieren, wie sowas passieren kann, dass so komplizierte Hightech-Geräte erfunden werden, die keiner mehr bedienen kann. Kunden, da ist ein kreatives Brainstorming in einer großen Firma und dann muss immer etwas Neues entwickelt werden. Das wird immer additiv entwickelt. Man wird auf nichts verzichten, es kommt immer was Neues hinzu und es kommen dann unsägliche Produkte, die völlig am Markt vorbeigebaut werden. Ist diese Psychologie tatsächlich so billig zu erklären, wie ich es versucht habe?
Gut, also es gibt in der Tat solche Tendenzen, dass sich beispielsweise in Unternehmen Techniker verselbstständigen, die den Bezug zur Realität der Menschen schon lange verloren haben und meinen, alles, was technisch möglich ist, muss in Geräte eingebaut werden, ohne dass eine Chance besteht, dass Otto Normalverbraucher diese Geräte noch bedienen kann. Ich finde eigentlich, die Geschichte des Videorekorders spiegelt das perfekt wider. Viele Hausfrauen und Hausmänner haben sich ja am Videorekorder abschließend die Hörner abgestoßen. Sie sehen jetzt natürlich schon in den letzten Jahren verstärkte Anstrengungen, das alles wieder rückgängig zu machen und ebenso komplizierte Systeme zu erfinden, die es dem Verbraucher wieder einfach machen sollen. Also das Stichwort Benutzerfreundlichkeit hat allenthalben um sich gegriffen und begrenzt zurzeit die Technik. Wenn Sie gestatten, möchte ich noch auf einen Gedanken auch von Herrn Schütt zurückkommen, der mich seit langen Jahren sehr nachdenklich macht. Nämlich der Gedanke, warum eigentlich so viele Ideen in großen Unternehmen verschüttet werden, einfach gar nicht aufgegriffen werden, abgebürstet werden, in großen Karteikästen abgelegt werden, weil sie nicht ernst genommen werden. Und da muss ich Ihnen sagen, müssen wir arbeiten, auch gerade in der Industrie und sehr vielfältig dort, daran, Kreativitätsschwellen dieser Art, bürokratische Kreativitätsschwellen in den Unternehmen abzubauen. Es gibt jede Menge frustrierter Erfinder in großen Unternehmen, deren Leistung, zum Teil Lebensleistung, nicht angemessen belohnt wird.
Woran liegt es an der hierarchischen Struktur, alter Prägung?
Ich glaube, es liegt daran, dass alles Neue zunehmend in den Ruch gekommen ist, verdächtig zu sein. Und dass wir vor allem Misstrauensstrukturen, aber keine Vertrauensstrukturen in Unternehmen schaffen. Dass wir eher auf Controlling und eine Bürokratisierung unserer Arbeitsvorgänge setzen, als Potenziale zu erschließen, die Kreativitätsentfaltung überhaupt möglich machen. Es liegt auch, wie Sie andeuten, an den Führungsstrukturen in der Industrie, dass im Grunde sozusagen die Ideen der kleinen Leute einfach nicht ernst genommen werden.
Zum Beispiel die Skandinavier oder auch die Japaner zum Beispiel sagen, dass es bestimmte Barrieren zwischen den Rängen in ihrem Land gar nicht in diesem Maße gibt wie bei uns.
Bin ich so sicher, da ich einige skandinavische Firmen beraten habe, ob ich diese Ansicht teilen
kann. Man beharrt immer auf der Chefrolle, viel stärker als in anderen Ländern.
Also ich glaube, dass die Führungsstrukturen schon dabei sind, auch in Deutschland, sich in den letzten Jahren zu ändern, dass, wenn man so will, auch Hierarchien abgebaut werden. Also die Prozesse sozusagen Firmen schlanker zu machen, gehen ja in diese Richtung. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dass wir Kreativität dadurch nicht zur Entfaltung kommen lassen, dass wir zu stark auf Konsensmodelle setzen, dass wir also Leute mit Ecken und Kanten deswegen im Vorfeld schon abbürsten, ihnen gar nicht die Chance geben, ihre Ideen zu entwickeln und uns, und das sieht man an diesen Massenproduktwelten, sehr häufig auf faule Kompromisse einigen, etwa zwischen Technikern und Marketingleuten, die sich nicht mehr ernsthaft widersprechen, weil sie auch keine Streitkulturen dafür haben, und bei denen dann letztlich faule Kompromisse gesucht werden, übrigens Kompromisse, die Firmen gelegentlich sehr, sehr viel Geld kosten. Gerade in der Autobranche gibt es, also ein Konzern kann man ruhig nennen, nämlich Daimler-Benz, gibt es Beispiele für große Produktflops, die dadurch zustande gekommen sind, dass man erstens immer nur auf den anderen schielt, statt eigene Kreativität zu entfalten und zweitens zu falschen Kompromissen kommt im Unternehmen.
Wann gibt es den farbigen Decken-Airbag? Ich will nur sagen, die Marketingleute, wenn die sich verselbstständigen und nicht richtig mit den Technikern reden können, dann kommt es ja zu solchen grotesken Erscheinungen, die uns Herr Schütt aus Hamburg geschildert hat.
Herr Zimmer, Sie wollten noch etwas sagen? Ja, ich finde, also zwei Dinge. Erstens, vor 20 Jahren hat doch fast jeder geglaubt, groß ist mächtig und die Großen fressen die Kleinen. Und inzwischen erweist sich, small is more efficient, also klein ist effizient. Und wenn man diese großen trägen Tanker anguckt, früher dachte ich, das sind Schlachtschiffe. Und wenn man da so mit seinem kleinen Unternehmen in die Schusslinie gerät, einen Schuss setzt und das Unternehmen ist weg, das mag ja sein, aber man ist wendig. Man kann auf den Markt sehr viel genauer horchen. Und dann stellt sich heraus, dass große Unternehmen manchmal wie poröse Karpfen sind, also die keine Widerstandskraft mehr haben und in sich selber ersticken. Insofern ist ja auch die Tendenz, lasst uns kleine Firmen in den Großen gründen. Ja? Und genauso zum Beispiel meine Tendenz an der Universität wäre oder ist, lasst uns kleine Universitäten in der Großen gründen, denn mit diesem bürokratischen Overhead können wir nicht leben. Jetzt wollte ich aber noch mal was sagen zur Qualität der unternehmerischen Idee. Das ist etwas anderes als eine Nichtvision einer Niete in Nadelstreifen. Also eine wirklich gute unternehmerische Idee. Es gibt einen Psychotherapeuten in Berlin, der Untersuchungen von Biografien von Jungunternehmern gemacht hat. Der sagt, eine gute Idee entsteht durch Tüfteln, durch Sinierkraft. Also jemand wird besessen von der Idee, rennt wie ein Wolf, ein einsamer Wolf, Tage und Nächte lang um diese Idee herum, entwickelt sie weiter. Es gibt amerikanische Ökonomen, die sagen, man braucht zigtausend Einzelbestandteile, bis diese Idee dann realisiert ist. Also er wird davon besessen. Und er muss Visionen entwickeln. Und wenn wir keine unternehmerischen Visionen entwickeln, sondern nur sagen, lasst uns das Erreichte halten oder lasst uns das nachmachen, was die Japaner vormachen, dann sind wir sowieso weiter auf der Verliererseite. Also wir müssen unternehmerisches Handeln auch als die Entwicklung von unternehmerischen Ideen, als von guten unternehmerischen Ideen verstehen. Und da nochmal mein Hinweis auf das Bildungssystem. Menschen oder Schüler oder Kinder, die anfangen zu tüfteln, die anfangen zu sinnieren, die sich verbeißen in eine bestimmte Idee, die werden doch abgeblockt nach spätestens 45, 50 Minuten, weil eben die Schulorganisation das gar nicht zulässt, dass man am Gegenstand bleibt.
Gleich an dieser Stelle sollten wir Frau Stahlmecke in die Diskussion hineinnehmen. Aus Dinklage rufen Sie an, Frau Stahlmecke. Guten Morgen.
Guten Morgen. Also er hat mir zum Teil eben schon aus der Seele gesprochen. Aber was mich einfach so irritiert an dieser ganzen fantasiearmen Diskussion, es gab mal irgendwann also so eine wirklich gute Sendung im Fernsehen, war natürlich Bayern 3 und irgendwann ganz spät nachts, wo natürlich keiner guckt. Das sind dann, also wenn sowas im Fernsehen kommt, kommt es dann, wenn normal kein Mensch mehr guckt, das ist das eine. Weil es ja einfach nicht ins Licht der Öffentlichkeit einfach gerät. Das ist die eine Sache. Das andere ist, wenn ich mir, insoweit passt das mit dem Schulsystem, wenn ich mir das angucke, die Kinder, die ihren eigenen fantasievollen Weg zugegeben gehen, gehen ihnen selbstverständlich nicht so schnell wie die anderen. Und die Norm als solche, die prägt ja schon im Vorschulbereich, im Kindergartenbereich. Und da strengen sich die Kindergärtnerinnen furchtbar an, in allerbester Absicht selbstverständlich, den Kindern irgendwelche kreativen Dinge beizubringen. Und wenn die Kinder dann damit nach Hause kommen, sagen die Mutter schön und die Väter schön und es kommt in die Schublade. Also selbst die Anstrengungen, die einfach da sind, die werden irgendwie als nichtsnutzig abgetan. Und zu sagen, was hast du denn geschafft, das ist ja gar kein Bär oder was. Also irgendwo ist einfach diese Norm oder diese, diese Normsetzung ist einfach so stark und dieses Bemühen oder diese Erkenntnis, dass eben auch schon der Numerus Clausus im Kindergarten mehr oder weniger angelegt werden muss, weil einfach ein Kind sonst im Grunde im Leben nicht klarkommt oder Berufsausbildung oder was auch immer. Es ist alles derart auf Leistung, auf konzentrierte Leistung und auf diese Einwegleistung abgestimmt, dass gar kein Platz im Kopf für das andere ist.
Darüber könnte man natürlich streiten. Herr Zimmer.
Ich will das mal ergänzen mit einem Beispiel von einer Schule auf einer Nordseeinsel. Ich hatte mit dem Kollegium und mit der Schülerschaft so eine Art Workshop gemacht über solche Einfälle. Und da kamen weniger von den Kollegen, aber sehr viele von den Schülern, erstklassige unternehmerische Ideen, was man auf dieser Insel alles machen könnte. Zum Beispiel Bollerwagen erfinden mit breiten Reifen, damit die ganzen Familien nicht ständig im Sand versinken. Oder Fahrzeuge, die mit Solarenergie fahren. Oder Gewächshäuser, die auch im Winter noch Gemüse zulassen. Und Hausaufgabe der Schüler war dann selbstgestellt, wie kann man die Neigungswinkel der Gewächshäuser automatisch so regeln, dass sie immer den besten Sonnenstand sozusagen widerspiegeln. Gar nicht so einfach. Und einer hat sich dann selbstständig gemacht, ein Schüler, und hat eine Fahrradreparaturwerkstatt aufgebaut, die sofort boomte, weil es nämlich auf der Insel keine gab. Effekt war, es kam eine Abordnung des Kollegiums und verbot ihm das, das sei unanständig.
Frau Steinmecker hat ja das Leistungsprinzip schuldig gesprochen. Muss man das unbedingt?
Also ich würde sagen, nichts gegen Leistung. Die Frage ist nur, welche Leistung erbracht wird. Also ich teile das, was Frau Steinbecker angedeutet hat, insofern, als ich in der Tat auch der Meinung bin, dass unsere Bildungseinrichtungen, die ja kreative Kompetenzen sichern sollen, also die im Grunde diese Kreativitätspotenziale schaffen sollen, dass die in der Zwischenzeit weitgehend verödet sind, Massenware produzieren, statt kreative Potenziale. Wir lassen unsere Schulen und auch Hochschulen zunehmend verkommen. Also diese These möchte ich mal genau in dieser Schärfe auch formulieren. Wir sind selber in Bildungseinrichtungen tätig und ich weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Was mir noch wichtiger ist, und Herr Zimmer hat es eben angedeutet, ist der Umstand, dass wir vollkommen verkopfen. Kreativität kann sich nicht entwickeln, wenn wir nur noch Schüler haben, die uns von morgens bis abends zuhören müssen und die alles mit sich selbst im Kopf aushandeln müssen. Ich muss dazu sagen, die Debatte führen wir seit endlosen Zeiten, seit mindestens 15 Jahren diskutieren wir über die Frage der